Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, guten Abend. Hallo. Schön, dass du da seid. Ja, ich bin Nathanael und ich muss sagen, zu Anfang, der Impuls von Mirjana, fand ich, hat perfekt gepasst zu dem Thema heute. Ich glaube, wir haben heute eine sehr ermutigende Predigt, weil wir einen sehr ermutigenden Text haben. Wenn ihr die letzten 3 Wochen da wart, dann wisst ihr, dass wir gerade die Psalmen durchgehen und nicht jeden Psalm, das würde sonst fast 3 Jahre dauern, aber auch nicht einfach irgendwelche Psalmen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen mal was anderes machen. Wir gehen die Psalmen in 10er-Schritten durch, also 10, 20, 30 und heute haben wir 40. Und wir lesen gleich den Psalm zusammen. Ihr könnt eure Bibeln schon mal rausholen. Aber ich möchte den letzten Vers aus unserem Psalm einmal lesen und ich hoffe, ich spoilere damit nicht zu viel. Da schreibt David: Bin ich auch elend und arm? Für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Gott, zögere nicht. Und ich glaube, die meisten von uns wollen gerne Gott vertrauen. Ich glaube, die meisten von uns sind Christen und wollen gerne Gott so vertrauen, wie David es in diesem Psalm schreibt. Und gleichzeitig ist das oft gar nicht so einfach, einem Gott 100% zu vertrauen, den wir weder sehen noch anfassen können. Und weil es uns in sehr unterschiedlichen Bereichen schwerfallen kann, Gott zu vertrauen, habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet. Und für diese Umfrage braucht ihr euer Handy. Da bekommt ihr nämlich gleich einen QR-Code, den ihr einscannen könnt. Also direkt zu Anfang der Predigt ein bisschen was Interaktives. Wenn das mit dem QR-Code bei euch nicht funktioniert, dann könnt ihr auch diese Zahl da, also könnt ihr auch auf menti.com gehen und diese Zahl da eingeben, 2344, genau, und sehen 6 Leute, 7 Leute, 8 Leute haben das schon hingekriegt. Genau, ich gebe euch ein bisschen Zeit und ich hab so ein paar Bereiche vorbereitet. Ah, jetzt sind wir schon bei 41, sehr gut, es geht voran. Okay, genau, ich habe ein paar Bereiche vorbereitet, so eine kleine Umfrage und ihr könnt gleich, wenn diese Bereiche da auf eurem Handy und auch auf dem Screen zu sehen sind, könnt ihr euch überlegen, wie schwierig es euch fällt, in den einzelnen Bereichen Gott zu vertrauen. Wenn es euch sehr schwer fällt, Gott zu vertrauen, dann gebt ihr 5 an und wenn es euch sehr leicht fällt, da Gott zu vertrauen, eine 0. Wenn ihr gar nichts mit dem Bereich zu tun habt, könnt ihr den auch, glaube ich, auslassen. Ich glaube, man muss nicht was angeben. Aber also stimmt bei so vielen Bereichen ab wie möglich, bei so vielen, wo ihr was dazu sagen könnt. Und ich glaube, Christoph, du kannst mal eine Slide weitermachen. Da seht ihr, mir fällt es schwer, Gott zu vertrauen. Und für diejenigen, die den Podcast hören auf Spotify oder in eurer Podcast-App, vielleicht ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, gehe ich nochmal die verschiedenen Optionen durch. Ihr könnt das dann nicht auf Mentimeter machen, sondern halt so in eurem Kopf. Die erste Option ist, mir fällt es schwer, Gott zu vertrauen bei der Partnerwahl. Wenn das bei dir ein Riesenthema ist gerade und du kannst keine Nacht mehr ruhig schlafen, weil dich das so umtreibt, dann gibst du da jetzt zum Beispiel eine 5 an. Und wenn du darüber nie nachdenkst oder das mega leicht ist für dich, an Gott abzugeben, dann eine 1 oder eine 0. Zweite Option, mir fällt es schwer, Gott zu vertrauen bei Schule, Ausbildung und Studium. Vielleicht bist du gerade durch eine Klausur durchgefallen oder du findest keinen Ausbildungsplatz und weißt nicht, wie es weitergeht. Mir fällt es schwer, Gott zu vertrauen bei den Krisen der Welt, bei der Ukraine, in Palästina, Myanmar, Sudan oder Brasilien. Man hat das Gefühl, jede Woche kommen neue Nachrichten dazu. Mir fällt es schwer, Gott zu vertrauen bei meinen Finanzen. Ich weiß, wir haben ja alle sehr unterschiedliche Kontexte gerade. Manche wohnen noch zu Hause und kriegen einfach Taschengeld jede Woche. Andere leben schon alleine und müssen irgendwie über die Runden kommen. Mir fällt es schwer, Gott zu vertrauen bei der Wohnungssuche. In Hamburg ist das manchmal vielleicht nicht ganz einfach. Und vielleicht musst du nächsten Monat aus deiner Bude raus und weißt nicht genau, wie und wo du unterkommen sollst. Mir fällt es schwer, Gott zu vertrauen bei familiären Problemen. Mir fällt schwer, Gott zu vertrauen bei der deutschen Politik. Vielleicht hast du Angst, dass die falsche Partei gewählt wird, welche auch immer das für dich sein mag. Mir fällt schwer, Gott zu vertrauen bei Krankheit, entweder bei deiner eigenen oder vielleicht bei deinem Umfeld. Und zum Schluss, mir fällt schwer, Gott zu vertrauen beim HSV. Ich weiß nicht, ob ihr gestern das Spiel gesehen habt, aber ich glaube, für manche ist es eine reellere Angst, als wir manchmal denken. Ja, und ich glaube, was uns auffällt, ist, die Bereiche, in denen es uns schwerfällt, Gott zu vertrauen, können für uns alle sehr unterschiedlich aussehen. Auch wenn ich vermute, dass die meisten von uns Jesus kennen und eine Beziehung zu ihm haben, bedeutet das nicht, dass es uns immer unglaublich leicht fällt, alles an Gott abzugeben. Genau, vielen Dank fürs Abstimmen. Ich glaube, ihr habt alle abgestimmt, ne? Interessant, Wohnungssuche 1,9. Okay, weniger als beim HSV. Gut, wir machen mal weiter. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen auf Psalm 40. Und ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen nicht so besprochen, dass wir sind gerade in den Psalmen. Ne? Wenn ihr so eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr einfach versuchen, die Mitte von eurer Bibel aufzuschlagen und dann landet ihr wahrscheinlich irgendwo in den Psalmen. Und dann müsst ihr einfach zu Psalm 40 blättern. Und die 150 Psalmen, die wir haben, die sind in fünf Teile sozusagen aufgeteilt, also fünf Bücher. Und wir befinden uns gerade am Ende des ersten Buchs. Ich habe da auch so eine Grafik, das dauert vielleicht einen Moment, da jetzt umzuschalten. Aber da sieht man mal so grob, wie die Psalmen aufgebaut sind, nämlich in diese fünf Teile. Und der erste Teil geht von genau Psalm 1 bis 41. Und interessanterweise, ihr seht da Doxology, also sozusagen Lobpreis und Anbetung. Immer am Ende von so einem Buch, also so einem Teil der Psalmen, kommt eine besondere Zeit der Anbetung und des Lobpreises. Und dadurch, dass wir uns mit Psalm 40 auch am Ende des ersten Buches befinden, haben wir einen Teil in unserem Psalm, wo David besonderen Lobpreis Gott gegenüber in seiner Schrift herausbringt. Und wir haben auch noch einen besonderen Psalm, weil es in dem ersten Buch vier messianische Psalmen gibt, also Psalmen, die im Neuen Testament wieder aufgegriffen werden und wo dann die dann auf Jesus bezogen werden. Das ist zum Beispiel Psalm 2, wo Jesus der Sohn Gottes ist, Psalm 8, Jesus der Sohn des Menschen, Psalm 22, Jesus der leidende Knecht und Psalm 40, Jesus das Opfer Gottes. Also wir haben in zweierlei Hinsicht heute einen besonderen Psalm und dürfen gespannt sein, was Gott heute Abend durch sein Wort zum Sprechen wird. Ich hoffe, ich habe jetzt lang genug geredet, dass ihr Psalm 40 gefunden habt. Und ich lese mal den Text. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Du, Herr, wolltest dein Herz nicht vor mir verschließen. Lass deine Gnade und deine Wahrheit mich alle Zeit behüten. Denn Übel ohne Zahl haben mich umringt. Meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Und mein Mut hat mich verlassen. Herr, lass es dir gefallen, mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. Es sollen sich schämen und schamrot werden, die mir nach dem Leben trachten, um es wegzuraffen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Erstarren sollen wegen ihrer eigenen Schmach, die zu mir sagen, haha, haha. Es sollen fröhlich sein und sich freuen in dir, alle, die dich suchen, die dein Heil lieben, sollen allezeit sagen, der Herr ist groß. Bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Gott, säume nicht. Oder in der NGÜ heißt es, mein Gott, zögere nicht länger. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir aus deinem Wort lesen dürfen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Herr, du bist ein Gott, der uns begegnen möchte und der eine Beziehung zu uns haben möchte. Und ich danke dir, dass wir mit dieser Erwartungshaltung heute Abend in dein Wort eintauchen dürfen. Ich danke dir, dass du in David Großes gewirkt hast und dass er darüber geschrieben hat und dass das auch uns heute noch ermutigen darf. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist, Herr. Gebrauche mich in meiner Schwachheit, Herr, und lass uns dir vertrauen, dass du heute Abend hier präsent bist, dass du real bist und dass wir dir heute begegnen dürfen. Schenk mir Gnade zum Predigen und schenk uns allen Gnade, deine Stimme heute Abend zu hören. Amen. Für den Fall, dass ihr euch in Predigten Notizen macht, habe ich die Predigt unterteilt in drei Punkte. Und zwar, Vertrauen braucht Geduld, das sind die ersten vier Verse. Vertrauen gibt Kontrolle ab, Verse 5 bis 9. Und Vertrauen zahlt sich aus, die restlichen Verse bis 18. Genau, ach ja, und der Titel der Predigt ist, für mich sorgt der Herr. Also lasst uns starten mit dem ersten Punkt. Vertrauen braucht Geduld. Manchmal vertrauen wir Gott, so wie wir unserem Kühlschrank vertrauen. Und ihr müsst jetzt so ein bisschen mit mir sein und vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr das nicht, dann müsst ihr euch das vorstellen. Ich habe manchmal das Phänomen bei mir selber beobachtet, dass ich Hunger habe und dann überlege, okay, was kann ich essen? Dann gehe ich zum Kühlschrank, mache den Kühlschrank auf, gucke rein, okay, finde irgendwie nichts, worauf ich Bock habe, mache den Kühlschrank wieder zu und gehe wieder weg und denke so, ja, egal. Und dann 10 Minuten später, ich habe immer noch nichts gegessen, habe ich wieder Hunger und denke mir, okay, ich gehe mal zum Kühlschrank und gucke rein und merke, okay, hat sich nichts verändert, mache den Kühlschrank wieder zu und gehe wieder weg. An ganz schlechten Tagen passiert das auch dreimal, dass ich dann nochmal in den Kühlschrank gucke und merke irgendwie, okay, es verändert sich nichts, egal wie oft ich da reinschaue. Und so ähnlich kann es manchmal auch mit unserem Gottvertrauen aussehen. Wir geben unsere Sachen an Gott ab und wollen ihm vertrauen und 10 Minuten später kommen wir wieder zurück und wollen gucken, ob sich schon was verändert hat. Das ist ein bisschen so, als würden wir Samen einpflanzen, vielleicht, keine Ahnung, Radieschen oder Sonnenblumen oder so, und pflanzen die ein in einen Blumentopf und kommen 10 Minuten später und buddeln alles wieder auf und wollen gucken, ob sich jetzt schon was verändert hat, ob schon was gewachsen ist. Vertrauen braucht Geduld. Aber unser Gottvertrauen gleicht oftmals mehr unserem Kühlschrankvertrauen. In unserem Psalm 40 lesen wir von einem sehr geduldigen Vertrauen. Im zweiten Vers schreibt David, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. David hat richtig krass auf Gott gewartet. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Das klingt jetzt so ein bisschen altdeutsch, aber man könnte das Hebräische auch anders übersetzen. David hat so sehr auf Gott gewartet, dass er im Prinzip schreibt, ich habe sogar im Warten auf den Herrn gewartet. Im Warten habe ich noch auf den Herrn gewartet. Also so doll hat David auf den Herrn gewartet. Und ich glaube, viele von uns können sich mit diesem ersten Satz schon identifizieren. Wir warten eigentlich ständig auf irgendwas oder irgendwen. Wir warten zum Beispiel an der Ampel oder wir warten auf irgendeinen Automaten. Wir warten an Flughäfen, an Bahnhöfen, im Stau. Wir warten beim Arzt und an der Kasse. Durchschnittlich verbringen wir 374 Tage unseres Lebens mit Warten. Und wir leben in einer Gesellschaft, die nicht gerne wartet. Ein Mädchen in meiner Klasse damals in der Schule hat mal gesagt, warum soll ich ewig auf den Richtigen warten, wenn ich auch mit dem Falschen Spaß haben kann? Und das ist, wie unsere Gesellschaft in vielen Dingen denkt. Alles am besten sofort. Alles am besten sofort verfügbar haben. Das merkt man zum Beispiel, wenn ein Laptop hochfährt und erstmal Updates installiert werden müssen. Und man ist frustriert, weil das jetzt nicht sofort verfügbar ist, sondern weil man jetzt erstmal warten muss, bis da 2 Stunden lang die Updates installiert werden. Oder wenn die S-Bahn wegen einem Polizeieinsatz am Hauptbahnhof nicht weiterfährt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt. Man sitzt in der S-Bahn und normalerweise redet niemand mit irgendjemandem, den er nicht kennt. Das ist irgendwie so eine goldene Regel in der S-Bahn. Man redet nur mit Leuten, die man kennt und sonst gar nicht. Dann sitzen die Leute mit ihren Kopfhörern da. Aber wenn am Hauptbahnhof ein Polizeieinsatz ist und die S-Bahn deswegen ab Hammerbrook nicht mehr weiterfährt, dann werden auf einmal aus Fremden Freunde. Und dann kann man sich gemeinsam über die Deutsche Bahn aufregen und über die Hochbahn und die S-Bahn und darüber, dass man jetzt warten muss hier schon seit 5 Minuten und dass das alles jetzt länger dauert und man zu spät zum Termin kommt. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennt ihr es auch nicht. Wenn ihr das nicht kennt, dann fahrt mal häufiger S3 Richtung Süden. Da tritt das Phänomen häufiger auf. Unsere Gesellschaft wartet nicht gerne. Aber warten kann sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt einmal das Warten, das wir gerade in der S-Bahn besprochen haben, und dann gibt es das Warten, das wir bei David beobachten können, der seit Psalm 25, also jetzt die letzten 16 Psalmen, darüber geschrieben hat, dass er auf Gott wartet. Es gibt ein geduldiges Warten und ein ungeduldiges Warten. Und die Frage, die das beides unterscheidet, ist, was erwarten wir? Erwarten wir, dass Gott zu seinem Timing eingreift oder erwarten wir, dass Gott zu unserem Timing eingreift? Erwarten wir, dass Gott sich an seinen Plan hält oder erwarten wir, dass Gott sich an unseren Plan hält? Erwarten wir, dass Gott uns nach seinen Maßstäben wachsen lässt oder dass Gott einfach nur unsere Probleme löst? Vielleicht kennt ihr es auch, es gibt Menschen, die immer 100% Gott vertrauen und sich immer 100% sicher sind, dass Gott sie liebt und dass Gott es gut mit ihnen meint. Und es gibt viele Menschen, die eigentlich vielleicht Gott vertrauen wollen, aber denen das sehr schwer fällt, weil sie nicht bereit sind, Kontrolle abzugeben. Die einen bekommen Sicherheit durch ihr Vertrauen und die anderen wollen Kontrolle behalten. Der Unterschied im Prinzip ist, das eine Warten beruht auf Vertrauen und das andere Warten beruht auf Misstrauen. Josef zum Beispiel, als er nach Ägypten verkauft wurde, vielleicht kennt ihr die Geschichte, saß im Gefängnis. Eigentlich war ihm ja verheißen, dass er ja seine Träume gehabt, hatte große Verheißungen von Gott bekommen. Aber er saß im Gefängnis und nicht nur einen Tag, sondern mehrere Jahre und wartete und wusste nicht, wie es weitergeht. Aber er vertraute, er wartete im Vertrauen. Und im Vergleich dazu sehen wir Abraham, der auch eine große Verheißung von Gott bekommen hatte, aber der stattdessen, anstatt auf Gott zu warten im Vertrauen, mit Hagar einen Sohn bekommt, den Sohn Ismael. Das sind beides Glaubenshelden, von denen wir in der Bibel lesen, von denen wir auch im Hebräerbrief dann wieder lesen. Beides Glaubenshelden, beide haben eine Verheißung von Gott bekommen. Josef erwartete, dass Gott es gut mit ihm meinte. Und Abraham erwartete, dass Gott ihn vergessen haben könnte. Josef wartete im Vertrauen, Abraham wartete im Misstrauen. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, in welchen Bereichen unseres Lebens ist unser Vertrauen von Ungeduld und Misstrauen geprägt? Und wie können wir in unserem geduldigen Vertrauen, also in dem linken Vertrauen, wie können wir darin wachsen? Und seien wir ehrlich, ungeduldiges Vertrauen, das auf Misstrauen beruht, ist im Prinzip gar kein Vertrauen. Und um diese Frage ein bisschen praktischer werden zu lassen, habe ich euch 4 Steps mitgebracht. Die sind auch kurz. Das erste ist, fang an, Gott zu vertrauen, auch wenn noch keine Lösung in Sicht ist. Oftmals hören wir so Impulse oder Zeugnisse und sind begeistert, wenn Leute erzählen, ja, ich hatte so große Herausforderungen und so einen großen Sturm. Und Gott hat das geklärt und hat sich darum gekümmert. Und jetzt habe ich gelernt, Gott zu vertrauen. Aber wirkliches Vertrauen auf Gott lernen wir, wenn wir noch mitten in dem Sturm sind, mitten in den Herausforderungen und mitten in den Nöten. Wir können oftmals nicht alles sofort verstehen, aber wir können sofort vertrauen. Und das Beste ist, wir müssen gar nicht alles verstehen, um Gott zu vertrauen. Also das Erste ist, fang an, Gott zu vertrauen, auch gerade wenn die Herausforderung noch da ist. Und warte nicht, bis Gott das geklärt hat, um dann sagen zu können, ich habe Gott vertraut. Zweitens, komm mit deinen Sorgen zu Jesus, so oft es geht. In unserem Text heute schreibt David, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Es klingt nicht so, als hätte er alle zwei Wochen in seinem Hauskreis erwähnt, ja, ich habe da auch noch dieses Gebetsanliegen und ja, bitte betet doch auch noch dafür, wenn ihr Zeit habt, sondern David hat zu Gott geschrien. Und deswegen dürfen wir mutig sein und vor Gott unser Herz ausschütten, so oft es geht. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Drittens, wenn du deine Sorgen dann auf Jesus geworfen hast, dann lass sie auch bei ihm. Oftmals schaffen wir Step 1 und 2, also wir schaffen es vielleicht in dem Prozess schon anzufangen, Gott zu vertrauen. Wir schaffen es auch, unsere Sachen bei Jesus abzulegen und legen sie dann bei ihm ab. Aber wir nehmen sie danach wieder mit. Wir nehmen unsere Sorgen wieder mit. Wir kommen zum Kreuz, legen es ab, legen Jesus alles da, geben ihm das. Und bevor wir weggehen, nehmen wir es wieder mit und laufen mit unseren Sorgen davon. Das ist ungefähr so, als würdest du zum Apple Store gehen und sagen, ey, mein Handy ist kaputt und du erklärst, was damit kaputt ist und was da repariert werden muss und dem Mitarbeiter ist alles klar und bevor du gehst, nimmst du das Handy wieder mit dem Problem, mit dem Kaputten und gehst nach Hause. Oder wenn ihr Google Store oder weiß nicht. Viertens, schau auf die Ewigkeit. Das Ziel unseres Lebens ist es nicht, jedes Mal in unserem Leben die perfekteste Entscheidung getroffen zu haben und alles zu erreichen, was es in diesem Leben zu erreichen gibt. Sondern das Ziel unseres Lebens ist es, Jesus zu lieben, ihm zu vertrauen und eines Tages die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Und im Vergleich zur Ewigkeit sind unsere Sorgen, über die wir uns manchmal so beschweren oder die uns so beschäftigen, so mega klein, so mega nichtig und echt komplett egal. Wenn unser Herz auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, wenn wir diese Perspektive der Ewigkeit in unserem Herzen haben, dann fällt es uns leichter, unsere irdischen Sorgen verblassen zu lassen. Also vertraue Gott noch in dem Sturm, komm zu Jesus so oft du kannst mit deinen Sorgen, so oft du musst auch, so oft du es brauchst. Lass deine Sorgen dann auch bei Jesus und richte dein Herz auf die Ewigkeit aus. Also das Wichtigste aus Punkt 1 ist, Vertrauen braucht Geduld. Denn wenn wir zwischendurch anfangen, unser eigenes Ding zu machen, dann verpassen wir Gottes besseren Plan und sein besseres Timing. Zweitens, Vertrauen gibt Kontrolle ab. Die meisten Menschen verbinden mit Sicherheit Kontrolle. Entweder indem man selber die Zügel in der Hand hat und das selber lenken kann, oder indem man zumindest kontrollieren kann, dass es richtig läuft und so läuft, wie man sich das selber vorstellt. Vielleicht hat sich euer Wunsch nach Kontrolle auch schon als Kind in der frühen Kindheit beim Fernsehen gucken gezeigt. Zumindest wenn ihr Geschwister habt. Und bei uns war das auf jeden Fall so. Bei uns galt, der die Fernbedienung hat, hat absolute Autorität und vollkommene Macht. Und wenn man dann noch den besten Platz auf dem Sofa hatte, der so direkt vorm Fernseher war, dann saß ich da wie so ein kleiner 10-jähriger König auf meinem Thron und mein Zepter war die Fernbedienung. Mein Wunsch als Kind nach Kontrolle und Sicherheit hat sich aber auch in anderen Bereichen gezeigt. Ich habe zum Beispiel ziemlich spät schwimmen gelernt und ich vermute, dass der Hauptgrund war, dass ich immer mindestens mit einer Hand, am besten mit beiden Händen, den Beckenrand festgeklammert habe. Ich bin eigentlich im Prinzip, statt zu schwimmen, bin ich so im Beckenrand spazieren gegangen. Der Beckenrand bedeutete für mich Sicherheit. Und er bedeutete auch, dass ich jederzeit die Möglichkeit hatte, aus dem Schwimmbecken rauszugehen, wenn ich mal wieder unfreiwillig einen großen Schluck Schwimmbadwasser getrunken hatte. Aber das Problem ist, dass solange Kinder den Beckenrand nicht loslassen, sie auch nicht schwimmen lernen können. Und so ähnlich ist das auch mit Gott. Von Natur aus haben wir gerne die Kontrolle über unser Leben. Und wir treffen gerne die Entscheidung, die wir selbst für richtig halten. Aber wenn wir nicht bereit sind, Gott die Kontrolle über unser Leben zu überlassen, werden wir auch nicht in der Lage sein, ihm zu vertrauen. Die Frage, mit der wir uns in Punkt 2 also beschäftigen müssen, ist: Wie kann ich Gott die Kontrolle über mein Leben überlassen? Und für David, als er diesen Psalm geschrieben hat, war das eine sehr einfache Frage. Er schreibt: Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen und zu den abtrünnigen Lügnern wendet. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast, und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Und dann in Vers 9, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Davids Vertrauen auf seinen Gott ist so immens, dass er all das, was er selbst kontrollieren könnte, loslässt, um Gottes Willen zu tun. Gottes Plänen vertraut er mehr als seinen eigenen. Und genau das ist unsere Herausforderung heute. Vertrauen gibt Kontrolle ab. Ich kann nicht, wenn wir klettern gehen, wir fahren ja zum Beispiel jetzt auf Sommerfreizeit nach Lappach, nach Südtirol, und vielleicht gehen wir da irgendwann klettern, weiß ich nicht. Stellt euch vor, wir gehen klettern in den Bergen. Ich kann nicht gleichzeitig meinem Gurt und meinem Klettersachen da vertrauen und mich im selben Moment an irgendwelchen Grasbüscheln versuchen festzuklammern. Oder wir waren letztens auf dem Dom und ich weiß nicht, ob ihr das Ding kennt, das so lang ist und sich so dreht. Also immer so um die eigene Achse. Ich kann nicht der Konstruktion vertrauen und mich gleichzeitig an diesem Geländer unten am Boden festklammern. Oder Petrus, als er auf dem Wasser ging. Er konnte nicht Jesus vertrauen und gleichzeitig das Boot festhalten. Wir können nicht über Vertrauen reden, wenn wir uns nicht Gedanken darüber gemacht haben, was uns Sicherheit gibt. Timothy Keller hat mal gesagt, eines der größten Hindernisse für ein starkes Gottvertrauen ist ein großes Portemonnaie. Je mehr Schwierigkeiten wir in unserem Leben mit Geld beseitigen können, desto seltener müssen wir zu Gott kommen. Vielleicht beziehst du deine Sicherheit auch aus Bestätigung, die du von anderen Menschen bekommst. Und solange dir genug Menschen sagen, dass du ein toller Mensch bist, am besten jeden Morgen und jeden Abend einmal, fühlst du dich sicher. Oder du beziehst deine Sicherheit aus deinem Job, aus deinem stabilen Umfeld, vielleicht deiner stabilen Familie, aus einer Beziehung. Und du denkst, wenn ich diese Beziehung habe, dann fühle ich mich sicher. Oder aus der Ehe, wenn ich erstmal verheiratet bin, dann fühle ich mich sicher. Vielleicht beziehst du deine Sicherheit auch aus deinem Instagram-Account oder sogar daraus, dass du jeden Monat hier in der Gemeinde oder in irgendeiner Gemeinde den Zehnten gibst und du denkst, das mache ich ja, dann wird Gott schon es gut mit mir meinen und dann kann ich mich sicher fühlen. Aber David hat gerade dazu in seinem Psalm in Vers 7 was ganz Passendes geschrieben. Da schreibt er: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Und in Hebräer 10, im Neuen Testament, dann über 1000 Jahre später, werden diese Verse wieder aufgegriffen. Und deswegen ist Psalm 40 auch so ein messianischer Psalm, was ich vorhin gesagt habe. Und da schreibt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 10, Vers 5, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen zu tun, o Gott. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen kann. Das, was hier in Hebräer 10, Vers 10 steht, ist das Einzige, was uns wirkliche Sicherheit geben kann. Nämlich, dass wir geheiligt sind durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Ein für allemal geheiligt, ein für allemal erlöst. Weil Jesus den Weg frei gemacht hat in die Ewigkeit. Das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Das ist der Grund, weshalb wir Jugendgottesdienst feiern. Weshalb wir diesen ganzen Kram, den wir so machen als Gemeinde, als Jugend machen. Weil Jesus uns erlöst hat. Und weil Jesus uns eine Sicherheit anbietet in unserem Leben, die durch nichts in Frage gestellt werden kann. Die kann durch nichts gebrochen werden, nicht einmal durch den Tod. Die Frage, die du dir heute Abend also stellen musst, ist, ob du diese Sicherheit in deinem Leben hast. Und wenn du Jesus dein Leben gegeben hast und du merkst, es ist trotzdem noch ein Prozess, deiner Erlösung voll und ganz zu vertrauen, ist das okay. Manche Leute bezeichnen das dann, als sie sind in ihrer Heilsgewissheit gewachsen. Aber wenn du diese Erlösung durch Jesus und von der hier geschrieben ist, noch nicht erlebt hast, dann hast du diese Sicherheit auch nicht. Und dann gilt auch das, was in Römer 8, Vers 28 geschrieben ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, das gilt dann auch nicht. Wenn du feststellst, dass du dein Vertrauen nicht auf Jesus setzen kannst, weil du noch gar nicht zu ihm gehörst, dann lass dich versöhnen mit Gott. Bitte ihn dein Leben, bitte ihn in dein Leben und empfange ein neues Herz. Und wenn du merkst, dass du dich echt durch alles Mögliche in deinem Leben überwältigt fühlst, dann ist das vielleicht ein Reminder gerade für dich, dass du Gott in deinem Leben brauchst. Oder wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist so hektisch und ruhelos und irgendwie kommst du nicht zur Ruhe, dann ist das ein Reminder, dass du einen Ruhepol in deinem Leben brauchst. Und dieser Ruhepol für deine Seele ist Jesus. David kannte Jesus damals noch nicht. Er hat ja 1000 Jahre vor Jesus gelebt. Aber er wusste, er kann seinem Gott vertrauen, weil er wusste, dass Gott die Kontrolle niemals verliert. Gott wird seinen Verheißungen immer nachkommen und deshalb dürfen auch wir wissen, Vertrauen ist unsere Verantwortung, seine Verheißungen zu erfüllen ist Gottes Verantwortung. Wenn es jetzt uns noch schwerfällt, Gott zu vertrauen, dann entweder, weil wir Zweifel haben, dass Gott gut ist, dass er einen guten Plan mit uns hat, oder weil wir Zweifel haben, dass Gott allmächtig ist. Weil wenn wir diese beiden Dinge 100% glauben, dann können wir Gott auch 100% die Kontrolle über unser Leben überlassen. Wo fällt es dir schwer, deine Sorgen bei Gott abzugeben? Was sind die Bereiche, in denen du noch Zweifel hast, dass Gott gut ist und dass er allmächtig ist? Worüber machst du dir Sorgen? Im Endeffekt, worüber wir uns Sorgen machen, zeigt, worum sich unser Herz dreht. Wenn wir aber unsere Kontrolle an Gott abgeben, dann geben wir unsere eigene, selbst aufgebaute Sicherheit auf und vertrauen der Sicherheit, die Gott uns gibt. Und Leute, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich will nicht hier vorne stehen und sagen, mach das einfach, das ist mega einfach und ab morgen läuft das. Das ist manchmal herausfordernd. Aber wir können nur an Gott festhalten, wenn wir alles andere loslassen. Wir können nicht an Gott festhalten und an unseren Sorgen. Wir können nicht auf das hören, was Gott uns sagt und auf das hören, was unsere Sorgen uns sagen. Wir können auch nicht an Gott festhalten und an unserem Portemonnaie. Also, Gott zu vertrauen bedeutet, geduldig zu warten und ihm die Kontrolle zu überlassen. Also im ersten Punkt Gottes Timing und im zweiten Punkt Gottes Lösung zu akzeptieren. Und wenn das beides der Fall ist, dann ist das Vertrauen in unserem Leben ein Zeugnis für unseren Glauben. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Vertrauen zahlt sich aus. Der ist auch nicht so lang, glaube ich. Ja, gucken wir mal. David schrieb diesen Psalm als ein Lobpreislied über das, was Gott in seinem Leben für Wunder getan hat. David musste geduldig warten. Wir wissen, dass er 15 Jahre lang gewartet hat zwischen seiner Salbung durch den Samuel und seiner Krönung irgendwann dann über Israel. In der Zeit vergingen 15 Jahre, die er mit dieser Verheißung durch die Gegend lief. Und wir wissen, dass David in seinem Vertrauen auch Gott die Kontrolle abgeben musste, weil er oftmals nicht selber die Kontrolle hatte. In diesen 15 Jahren versteckte er sich mehrfach vor Saul, der ihn mehrfach töten wollte. Also David hat richtig heftige Anfechtungen erlebt. Aber David hat auch erlebt, wie Gott treu zu seinen Verheißungen steht. Und darüber schreibt er eben auch in unserem Psalm. Ab Vers 10, genau. Vers 10 bis 12. Ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Du, Herr, wolltest dein Herz nicht vor mir verschließen. Lass deine Gnade und deine Wahrheit mich alle Zeit behüten. Was für ein Zeugnis dafür, dass Davids Vertrauen nicht umsonst war. Gott war treu, selbst wenn es manchmal nicht so aussah, sondern eher so aussah, als hätte er David vergessen. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, als hätte Gott dich vergessen. Und ich möchte im dritten Punkt mit einer Geschichte enden, die ich schon mal erzählt habe, auf einer Weihnachtsfeier hier in der Jugend, schon ein paar Jahre her. Und in dieser Geschichte geht es um Maria und Josef. Und die Geschichte ist nicht ausgedacht, sondern sie wird den meisten von uns bekannt vorkommen, weil es ist im Prinzip einfach nur die Weihnachtsgeschichte. Aber die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive von Maria und Josef. Josef war Zimmermann und lebte in Nazareth. Und Josef wollte gerne heiraten. Und er wusste auch schon, wer die Glückliche sein soll, nämlich Maria. Und vielleicht haben sich die beiden damals auch irgendwie in der Synagoge kennengelernt, samstagabends in der Jugend, keine Ahnung. Vielleicht hat Josef ein paar Wochen gebraucht, bis er sich getraut hat, Maria anzusprechen. Aber irgendwann waren die beiden dann verlobt und wollten heiraten und eine eigene kleine Familie gründen. Und haben vielleicht geplant, ne, 2-Zimmer-Wohnung, wie sie alles einrichten wollen, welche Farbe die Wand haben soll und so. Und Josef arbeitet dann als Zimmermann. Doch plötzlich wird aus diesen ganzen Plänen ein großes Chaos, weil Maria ist schwanger ohne Josef. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie Josef zu zweifeln begann. Was, Gott? Wir haben uns das doch alles so gut vorgestellt. Naja, ein Engel kommt und erklärt Josef alles und gibt ihm den neuen Plan. Nicht das eigene Kind, sondern das Kind Gottes. Vielleicht hatten sie geplant, dann in Nazareth ein schönes Geburtshaus mit tollen Hebammen, die vielleicht zu ihnen nach Hause kommen und eine gute, sichere Geburt zu Hause. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen, merken wir, daraus wurde wieder nichts. Kein Geburtshaus, keine Hebammen. Stattdessen ritt Maria hochschwanger auf einem Esel von Nazareth nach Bethlehem. Und Josef dachte sich bestimmt wieder, was, Gott? Ich habe doch jetzt schon Ja gesagt zu deinem Plan, zu deinem Kind. Warum muss unser Leben gerade so mühsam sein? Und warum müssen wir durch die halbe Welt reisen auf einem Esel? Naja, auf der anderen Seite haben sich dann vielleicht auch irgendwann auf den Sohn Gottes gefreut und waren aufgeregt, wie wird die Welt wohl reagieren? Und als sie dann schließlich den ganzen Weg nach Bethlehem gekommen waren, begann wieder die Herausforderung. Sie fanden keine Unterkunft. Und vielleicht schämte sich Josef in diesem Moment auch, weil er für seine entbindende Frau nicht die gute Herberge mit den weichen Betten und den ausgebildeten Hebammen finden konnte. Und er fragte sich bestimmt wieder, warum, Gott, lässt du zu, dass unser Leben gerade so schwierig ist? Warum haben wir immer noch nicht diese gute Herberge gefunden, die wir jetzt schon so lange suchen? Schließlich kommt Jesus zur Welt, nicht in einem Geburtshaus, aber in einem Stall. Maria und Josef freuen sich und es kommen gleich die ersten Besucher. Und Josef dachte sich vielleicht, naja, das war vielleicht ein holpriger Start, aber jetzt werde ich gut auf die kleine Familie aufpassen. Aber kurze Zeit später läuft wieder alles anders als geplant und Herodes will den neugeborenen Jesus umbringen. Schon wieder müssen sich Josef und Maria fragen, warum Gott nicht einfach zulässt, dass ihre Pläne funktionieren. Stattdessen fliehen sie nach Ägypten und müssen dort bleiben, bis Herodes gestorben ist. Schlussendlich, einige Jahre später, muss Maria mit ansehen, wie ihr Sohn von den Römern zusammen mit noch zwei anderen Verbrechern gekreuzigt wird. Nur Nägel durch seine Hand- und Fußgelenke halten ihn dort. Und Maria sitzt vor ihrem Sohn und ihr Herz brennt. Warum, Gott? Warum lässt du so viel Ungerechtigkeit und so viel Schmerz in meiner Familie zu? Jesus, der nie auch nur eine Sache falsch gemacht hat, hing nun entblößt und brutal hingerichtet vor ihren Augen. Keine Mutter sollte sowas jemals miterleben müssen. Und wieder fragt sie sich, warum Gott nicht einfach zugelassen hat, dass ihre Pläne funktionieren. Rückblickend wirkt es so, als hätte Gott jedes Mal die schlechtere Wahl für Maria und ihre Familie getroffen. Aber es gab einen Unterschied zwischen Josef und Maria und Gott. Josef und Maria hatten einen Plan, aber Gott hatte ein Ziel. Von Seite 1 in diesem Buch bis heute Abend, 4. Mai, 19 Uhr oder 20 Uhr, verfolgt Gott ein Ziel. Und Leute, dieses Ziel, das ist jeder von euch. All die Dinge, die in deinem Leben passieren oder auch vielleicht passiert sind, die nicht zu deinem Plan gehörten und die vielleicht auch nicht so richtig viel Sinn ergeben und du verstehst nicht ganz, warum das so gelaufen ist, all das gehört trotzdem zu Gottes Ziel. Gott verfolgt ein Ziel auch in deinem Leben. Und vielleicht gibt es Bereiche, in denen es dir noch schwerfällt, das 100% zu glauben. Dann geh kurz in dich und stell dir die Frage, was legt Gott dir aufs Herz, was du heute Abend am Kreuz ablegen musst? Wir haben am Anfang diese Umfrage gemacht mit Mentimeter und jeder hat da vielleicht andere Sachen angegeben, wo es ihm schwerfällt, Gott zu vertrauen. Bitte Gott, dass er dir hilft, zu vertrauen, selbst wenn du ihn noch nicht verstehst. David hatte dieses Vertrauen und deshalb kann er am Ende von unserem Psalm auch schreiben und das mit absoluter Gewissheit in die Welt hinausrufen: Bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Gott, zögere nicht. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!